Moin Leute, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und eingeschaltet habt. Die erste Folge der zweiten Staffel von Weil's jeden Tag brennt wird gleichzeitig auch eine mehr als besondere für mich sein. Es ist ein Gespräch mit Lothar König. Diese Folge, die haben wir im Juni 2024 bei ihm zu Hause in Jena aufgenommen. 4 Monate später ist Lothar am 21.10.2024 im Alter von 70 Jahren verstorben. Lothar war für mich eine der inspirierendsten Personen, die ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe. Er war Pfarrer, Kritiker, Macher, jahrelanger Wegbegleiter von Feine Sahne. Nicht ansatzweise bekommt man in einer Podcast-Folge sein Leben erzählt. Da war so viel. Eine Zeit lang galt er als Pfarrer untauglich. Er legte sich mit dem DDR-Regime an und organisierte Proteste anlässlich der Wende. Er wies auf den NSU hin, als noch niemand was vom NSU hören wollte. Er war Stadtjugendpfarrer, Kommunalpolitiker, Familienvater. So viel mehr. Das Besondere war für mich immer, dass er in erster Linie nicht gegen irgendetwas gekämpft hat, sondern dafür, für die Menschen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Er war ein Mensch, mit dem ich manchmal nächtelang gestritten und gelacht habe. Vor allen Dingen war er ein Freund für mich. Das Besondere an Lothar war für mich, wenn's bei mir gut lief, dann hat er sich meist immer irgendwann zurückgezogen. Wenn's beschissen lief, dann war er da. Dann klingelte plötzlich mein Handy. Auf unserem neuen Album wird es auch ein Lied für ihn geben. Es heißt, eine rauchen wir noch. Er hat Musik immer so geliebt. Und voller pathetischer Gefühle hoffe ich, dass er es irgendwo da oben dann hören wird. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe, als ein Mensch aus meinem Umfeld gestorben ist. Als wir diese Folge aufgenommen haben, saßen wir in seiner Jenaer Wohnung und redeten einfach drauf los. Für Lothar war es das erste Mal, dass er an einem Podcast teilnahm. Mit Lothar eine Podcast-Folge machen. Eine normale Podcast-Folge machen, sag ich mal. Das ist nicht drin. Das war vorab schon klar. Wenn er das jetzt irgendwo hören sollte, sehe ich ihn in sich hineinschmunzeln. Schon nach ein paar Minuten war nämlich klar, dass ich den Plan, den ich mir für das Gespräch gemacht hatte, verwerfen konnte. Manchmal, da schweiften wir beide völlig ab und vergaßen, dass wir da gerade irgendwas aufnehmen wollten. 1 Stunde hatte ich für die Folge in etwa geplant. Es wurde deutlich mehr. Lange hatte ich zusammen mit der Band und seiner Tochter Katharina überlegt, ob und wenn ja wie wir diese Folge veröffentlichen wollen. Anlässlich seines Geburtstages haben wir uns nun dazu entschieden, dies zu machen. Stundenlang saßen wir zusammen und schnitten an der Folge. Herausgekommen ist eine Stunde voller kleiner und größerer Highlights. Immer wieder freute ich mich darüber, seine Stimme zu hören. Vielleicht geht es ja einigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern genauso. Und für die Leute, die noch nie von Lothar gehört haben, vielleicht ist diese Folge ja ein Impuls für euch, sich ein bisschen mit Lothar auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, glaubt mir. Hierfür lege ich euch beispielsweise den sehenswerten Film König hört auf ans Herz. Anstelle der obligatorischen Vorstellung meines Gastes lese ich euch zum Start der Folge noch einen Teil des Nachrufes seiner Familie vor. Ich denke, das beschreibt ihn am besten. Wir wissen, dass Lothar nicht nur Familienvater und Pfarrer war. Er war ein Freund, ein Gegenüber, ein Kämpfer. Einer, mit dem man Abende und Nächte diskutieren, schwelgen, lachen, trinken konnte. Ein manchmal auch streitbarer Mensch. Lothar war jemand, der sich oft angreifbar gemacht hat. Er hat seinen Kopf, auch im Wortsinne, für andere Menschen, für eine bessere Welt hingehalten, an der er trotz aller Widrigkeiten nie verzweifelte, nie die Hoffnung verlor. Streitbar und oft unbequem, manchmal sogar ein Arsch, wie er selbst gesagt hätte. Oft inspirierend. Bis zum Ende blieb er Fußballer, Punk und Langhaariger, dessen krasser Freiheitsdrang immer seinen Weg bestimmte. Lothar stand dafür, Verantwortung zu übernehmen, durchzuhalten und Hoffnung zu behalten, auch wenn es aussichtslos erschien. Auf ihn konnte man sich verlassen. Wenn etwas unmöglich erschien, probierte Lothar es trotzdem. Oft ging es dann doch. Immer mit Menschen an seiner Seite. Lange in und mit der jungen Gemeinde, statt Mitte Jena. Lothar hat viel und intensiv gelebt. Es hat nicht nur bei uns Spuren hinterlassen, die uns weiterhin begleiten werden. Mit seinem unermüdlichen Protest und seinem Glauben hat er uns inspiriert. Er bleibt ein Symbol, für andere Menschen einzustehen und für die Kraft weiterzumachen, wenn es schwer wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine intensive Stunde mit Lothar und mir. Auf dich, mein Freund, auf das Leben, eine rauchen wir noch.
wieder eine wichtige Erfahrung. Macht, wenn ihr Widerstand macht und so ein bisschen härteren, macht das als 15-Jähriger. Ihr schafft euch selber ein Luxusproblem und seid zu wenig politisch. Ich rasiere mich nicht. Es hat hier Zeiten gegeben, mir ist hier kein Fahrstuhl durchgegangen. Das ist mein Wunsch, noch einmal im Fußball spielen.
Loder, das nennt man Jingle. Das nennt man Jingle, was ich da gerade gemacht habe.
Das ist mir scheißegal. Ich will anfangen.
Ja,
ich
sitz hier. Das ist der Anfang, Digga. Die haben zu mir gesagt, man muss einen Jingle produzieren lassen. Und da ich Künstler bin, habe ich jetzt einfach gesungen. Das ist der Jingle.
Du, Herr Künstler, du kannst mich mal.
Ich sitze hier staatlich anerkannt.
Eine halbe Stunde und werde hier geprieft und soll alles dies oder das machen. Ich will jetzt anfangen und will Scheiße reden, erzählen.
Ihr merkt, es wird heute vielleicht ein bisschen gepöbelt. Es wird auch vielleicht, genau, mal gucken, was es wird. Ich freue mich sehr darüber, mit Lothar König sprechen zu dürfen. Wie gesagt, es ist einer meiner ersten Podcasts, die ich so aufnehme, wo ich mich mit Leuten treffe und würde euch einfach mal meinen Gast vorstellen. Einfach als erstes will ich kurz mal sagen, Lothar ist seit, ja, wir kennen uns eigentlich seit über 14, 15 Jahren jetzt. Ich würde ihn als Freund bezeichnen. Darf ich das?
Ja, gern.
Das, da fühle ich mich wirklich geehrt und ja, ist ein Mensch, mit dem ich, es gibt wenig Leute, mit denen ich öfters noch länger telefoniere und Lothar ist einer davon. Das ist jedes Mal schön und umso schöner ist es dann, weg vom Telefon, ihm ja in seiner Bude gegenüber zu sitzen und heute so einen Podcast zu machen. Und Lothar ist, glaube ich, eigentlich ein Typ, der das noch nicht so oft gemacht hat, der auf so neumodischen Scheiß eigentlich keinen Bock hat. Und aber jemand, ein Mensch, der mich immer inspiriert hat. Jemand, der, mit dem ich schon sehr, sehr viel gestritten habe, aber mit dem ich auch sehr viel gelacht habe. Gesoffen. Ja,
sehr viel gesoffen.
Wir auch gesoffen haben.
Aber Mochi kriegt aber von mir keinen Alkohol mehr. Nachdem er da meinen besten Rum und zusammengepanscht hat mit Bier und was weiß ich, ja, kriegt er von mir keinen Alkohol mehr.
Er heult dann immer rum. Ne? Er hat dann so teuren Rum ganz oben versteckt und den höre ich dann runter und mische den mit Vita-Cola oder so ein Kram und dann kriegt er hier mehr schon einen Herzkasper. Aber Hauptsache ist Ballett, sag ich denn. Genau. Ne? Ich bin kein Kostverächter und nehme einfach dann alles.
Nee, kriegst du nicht den herrlichen Whisky, den ich habe. Den weißt du, hast du überhaupt, glaube ich, noch nie getrunken.
Mal gucken, vielleicht finde ich ihn heute Abend. So, und jetzt die Frage. Jetzt eigentlich, ne, ich merke ja, dieses steife Bild, was ich mir gemacht habe, was wir hier durchsprechen, davon verabschiede ich mich, völlig egal. Aber so 89, ne? Nee, nicht 89, 86? Wurdest du dann Pfarrer, hast deine erste Pfarramtsstelle angetreten in Merseburg. Wie kam das? Wie wird man aus Pfarrer untauglich? Wie ist es dazu gekommen, dass du dann Pfarrer wurdest?
Ja, ich habe immer.
Wurdest du auf einmal angepasst? Speichellecker?
Oh, nee, nein, ich kann schon sein. Auch da, ich stehe da.
Sind wir ja alle mal, ist ja keine Frage.
Aber die, ich habe da immer Unterstützer gehabt. Also ein großer Unterstützer war der Hanno Falke. Ich weiß nicht, ob der noch jemandem was sagt. Der lebt ja noch, aber ist uralt. Und der, und das sind Predigten, da bin ich immer hin.
Das war ein Pastor.
Ja, ne? Ja. Aber ein sehr hochgestörter mit Weizsäcker und so, dass die Leute.
Okay.
Und diese ökumenische.
Weizsäcker. Ja, bundesweit bekannter Politiker. Manchmal gibt es ja Leute, vielleicht auch Jüngere, die nicht kennen oder so. Aber genau, also jemals ein sehr angesehener Pastor, der für dich agiert hat und geredet hat, dich unterstützt hat.
Ja, ja,
cool. In stürmischen Zeiten.
Du, ja, wenn.
Das würde ich mal, ich würde das kurz mal so festhalten. Okay, dann würde also, ich nämlich weitergehen. So hast du es zum Pfarrer geschafft. So als zum Pastor.
Aber ohne dessen Unterstützung kann. Und dann der Klaus-Peter Herz, hoch angesehener in Thüringen, hoch angesehener Pfarrer. Mhm. Und der, von dem habe ich verstanden, wie man predigt oder wie man predigen sollte. Und nicht jetzt hier irgendwie Leute anfrotzen und runterbiegen, sondern einfach. Ja, etwas Gutes sagen, etwas, was ein bisschen Kraft gibt. Mhm. Und manchmal ist mir das richtig gut gelungen, manchmal. Mhm. Dass die tun das, und das lasse ich mir wieder schenken. In der Bibel steht doch drin, der Herr schenkt den Seinen im Schlaf.
Ich habe was bei dir gelernt in unserer Freundschaft. Wenn ich eine meiner Schwächen ist auf jeden Fall Ungeduld ganz oft. Und ich habe gelernt, dir bis zum Schluss versuchen zuzuhören, weil ganz oft kommst du auf den Punkt, weil ganz oft verliere ich den Faden, von was du erzählst. Dann denke ich, wo ist der denn jetzt schon wieder? Was labert der jetzt?
Naja, ich mir auch, mir geht's ja selber so.
Ja, und dann kommst du ganz oft auf den Punkt, wo ich denke, krass, okay, langer Weg dahin, aber umso berührender ist es ganz oft gewesen in unserer Freundschaft. Mhm. Ich habe verstanden, ich mach mal weiter. Ja, du hast dich nachher an der friedlichen Revolution beteiligt.
Ach, nein,
an,
das Wort verwende ich nicht.
Habe ich mir gedacht, deswegen, aber das ist das in etwa, womit Leute was anfangen können. Was für ein Wort verwendest du?
Ich sage Neuzeit.
Neuzeit, okay. Und würdest du Wende sagen? Bestimmt auch nicht, oder?
Sag mal, Mönch.
Er kriegt dir Hass. Das freut mich, die Wut in deinen Augen.
Ach nee, da geht's gar nicht Wut, nur eher so ein bisschen Enttäuschung oder so. Schau mal, das hat ja 10, 20 Jahre gedauert von den Ausreiseantragstellern in beim wie hieß der Pfarrer da in Leipzig?
Keine Ahnung.
Ach, dem es gelungen ist, über 10, 20 Jahre einen Gemeindekirchenrat zusammenzuhalten und...
Dein Handy klingelt, oder?
Ach, wo ist denn das jetzt schon wieder? Warte mal. Leute, wartet mal einen kleinen Moment. Wer ist denn das? Ah, ich habe doch jetzt hier so komische Kopfhörer. Kannst du mal hören? Hallo? Hallo? Eva, entschuldige, ich muss hier abbrechen. Hier irgend so ein Podcast, irgend so ein Zeug. Der Monchi sitzt mir gegenüber und hier vorn. Ja, oder heute. Heute ist doch schönes Wetter noch. Vielleicht kannst du mal rüberkommen. Nein, nicht so lange, du. Die drehen noch durch hier. Ich leg mal auf, Eva, und ruf nachher nochmal an. Ja? Also das war jetzt hier Eva, die ja lange Zeit Mitarbeiterin war. Ey, wir haben 8 Jahre lang haben wir...
In der JG.
In der JG.
War, musst du sagen. Ich war ganz kurz zur Einordnung. Die JG ist die junge Gemeinde Jena. Von da war Lothar von 1990 bis 2019 der Gemeinde Jugendpfarrer, Stadtjugendpfarrer, hat hier gearbeitet. Und da war Eva, die dich gerade angerufen hat. Und die hat 8 Jahre lang hier auch gearbeitet. Und Eva ist wer noch wer? Du wolltest ja gerade noch sagen. Nein,
die ist die Frau, mit der ich verheiratet bin. Und wir haben zusammen 4 Leute. Wie viele Fenster habt ihr? Ja.
4 Kinder. Ja, vier Kinder hast du. Ey, mit Eva. Aber ihr seid nicht mehr zusammen. Ihr seid Freunde. Aber nicht mehr als Paar.
Warum das?
Ja, weiß ich nicht. So hat sie das gerade angehört.
Eva ist dort in Weimar und macht ihr Ding und ich mache hier in Jena mein Ding.
Okay, alles klar.
Wir können doch trotzdem, was habe ich mal gesagt, das hier gibt sich ja andere genehme Formen von Ehe, aber das ist hier meine und ich komme damit gut zurecht.
Seid immer noch verheiratet?
Ja, ja, klar. Mhm.
Alles klar.
Ich lass mich doch hier nicht scheiden oder sowas.
Aus wirtschaftlichen Gründen oder aus religiösen Gründen?
Ach, wirtschaftlich, religiös. Nein, weil ich das nicht will, weil ich mit Eva gern zusammen bin.
Das ist toll. Das ist schön, da freue ich mich für dich und für sie auch.
Weißt du, das Wichtige ist eigentlich, und wir haben auch mit Eltern richtig gut arbeiten können, und da war immer das Wichtige, was ich zu sagen hatte, ich hatte mehrere Sachen, die zu sagen waren, aber das Wichtige, Allerwichtige, Leute, lasst euch Zeit mit euren Kindern. Und wenn die mal ausbüchsen, geht da nicht gleich hart dazwischen, sondern versucht das zusammen, gemeinsam mit den Kindern auszutragen.
Das heißt, wenn man Stadtjugendpfarrer wird, was ist die Hauptaufgabe? Ich habe verstanden, sozusagen, du redest auch dann viel mit Eltern beispielsweise.
Das also ich
auch Teil der Aufgabe.
Hier gemacht, ne, und hatte zu Eltern Kontakt. Du Leute, die Punks und so, die auf der Straße gelebt haben, die kamen aus ganz Deutschland. Es gab nur
zu euch in die junge Gemeinde.
Ja, JG, also nicht gleich sofort, aber das hat sich herumgesprochen, dass das ein guter Anlaufort für die Punks
Warum?
Ist.
Warum?
Wo sie sich mal ausruhen können, wo sie nicht angemacht werden, wie sie rumlaufen, irgendein Loch in der Hose oder solche wichtigen, unwichtigen Sachen. Und ich habe dann mit den Leuten, ich habe gesagt, ich mache hier nichts ohne eure Zustimmung. und habe die gebeten, denk mal hier an deine Mutter oder Großmutter und so weiter. Komm, ich gestehe mir zu, dass ich die mal anrufen kann, wenn du dich selber anrufen willst. Weil die Not als Vater, bin jetzt keine Mutter, aber als Vater weiß ich ja ein bisschen, wie ich mir eventuell vielleicht völlig zu Unrecht Sorgen mache um einen unserer Söhne oder.
Du redest von Leuten, die
auf der
vielleicht
Straße
mal kurz oder lang abgehauen sind von zu Hause, die eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatten zu Leuten, die du betreut hast und dann versucht hast, irgendwie auch Kontakt den Eltern irgendwas reinzugeben, zu sagen, ey.
Nee, ja, einfach sagen, hier, der ist
der
hier,
lebt.
Deine, ja, lebt und so weiter und geht ihm gut und so weiter. Die faktisch waren ja Süddeutschland, Norddeutschland und was weiß ich, alle waren so letzten Endes auf dem Weg nach Berlin. Und ich weiß, die eine Familie hatte ich besonders begleitet hier, die Zwillinge, die sind in Berlin, war auch ein bisschen bekannt. Und ich habe mir gesagt, zur Mutter, wenn die, solange die nicht in Berlin landen, ist das hier, kriegen wir das hin. Aber wenn die nach Berlin, dann fährt das völlig aus dem Rahmen. Und das ist bei den zwei aus dem Rahmen gefallen. Die haben einen.
Was für zwei Leute bist du jetzt schon wieder?
Zwillinge.
Ja, kennt kein Mensch.
Nee, aber es sind
du
zwei.
Du musst das immer ein bisschen einordnen, Lothar.
Naja, es waren zwei Punks, die auf der Straße gelebt haben. Und wir haben ja doch diesen einen Film damals gedreht, 24 Stunden aus dem Leben eines Punks, und haben nichts weiter gemacht, als dem Punks so eine Kamera in die Hand zu drücken, noch zu zeigen, wo man draufdrücken muss, dass man das filmen kann. Und das war ein richtig wichtiger Film. Und eines noch, Leute, wenn ihr irgendjemand irgendwas angehen wollt, irgendwas, was einfach nicht sein sollte, nicht sein, vielleicht gar nicht sein darf. Holt euch Verbündete. Macht nie etwas allein. So, die machen euch fertig. Das ist auf alle Fälle so eins.
Lothar, jetzt mache ich mal weiter. Pass auf, damit ich so ein bisschen Struktur weiter reinkriege. Weil du hast jetzt diesen Bogen gemacht zu den Verbündeten. Verbündete hast du dann ja offensichtlich oft im Leben gehabt. Auch an dem Punkt, wo du kein Pfarrer mehr sein solltest und dann doch Pfarrer wurdest. Dann gab es ja die ganzen 90er Jahre. Ihr habt euch hier in Jena schon auf den rechten Terror hingewiesen, als noch gar nicht klar war, dass es den NSU gibt, ja, der sich ja in Jena gegründet hat, der den Ursprung hier hat. Ihr habt 2013 warst du ziemlich oft in den Medien, war relativ groß dein Verfahren. Du warst angeklagt wegen schweren Landfriedensbruches, solltest irgendwie aufgerufen haben dazu, irgendwie Polizisten anzugreifen bei einem lass mich jetzt mal ausreden. Da bei einer Gegendemo in Dresden, das Verfahren ist nachher komplett in sich zusammengefallen, Falschaussagen wurden getroffen vom Polizisten, es sind entlastende Materialien wie Videoaufnahmen, wo man genau sieht, dass du nicht das machst, was dir vorgeworfen wird, wurden zurückgehalten, du wurdest freigesprochen, der ganze Kram. Dann geht's weiter. Du warst immer aktiv, ob in der DDR, bist immer angeeckt, ob auch jetzt, in der jetzigen Zeit. Das ist alles so der totale Kurzabriss. Man könnte 1000 verschiedene Sachen erzählen. Ich will einmal auf den Bogen hin, weil ich habe so ein, zwei Sachen, Themen, wo ich gedacht habe, über die will ich heute mit dir gerne sprechen. Weil mir ist klar, am liebsten würde ich mit dir 10 Folgen machen. Und vielleicht machen wir die auch noch. Und ich würde mich total freuen. Und jedes Mal, glaube ich, wäre es gut, wenn wir perspektivisch über ein Thema sprechen, weil sonst springt das so ganz zu viel, ne? Und weil das so viel Interessantes, so viel Wissenswertes und vielleicht ja entsteht ja bei meinem Podcast, bei dem Feine Sahne Podcast hier, ja, gibt es dann ja auch regelmäßige Gäste, nicht immer verschiedene. Das würde ich genial finden. Und ich sag dir mal die zwei Sachen, über die ich gerne sprechen würde. Einmal würde ich gerne so einen Rückblick, so einen persönlichen Rückblick mit dir angehen als Aufhänger. Darüber, das letzte Mal, wo du so wirklich in der Öffentlichkeit warst, war 2022 mit dem Film König hört auf, den dein Sohn Tillmann gedreht hat. Der ist ins Kino gekommen, ist bundesweit gelaufen, hat beim Doc-Film-Festival, eins der größten Filmfestivals in Deutschland ist der gelaufen, hat verschiedene Preise bekommen, alles. Da so ein bisschen dran würde ich gerne diskutieren, so an diesem, ja, an König hört auf. Ist das eine These oder ist es ein Fakt? Ne? Ist es eine Behauptung oder eine Hoffnung von Tillmann? Was weiß ich? Ne? Und einmal auch über die Situation gerade in Thüringen. Dein Blick darauf. Und ich fange jetzt einfach. Ich fange jetzt einfach an. Und wir machen als erstes beide König hört auf. Das, so heißt der Film. 22, das letzte Mal, dass du eigentlich so wirklich in der Öffentlichkeit warst. Sonst, glaube ich, ja, bist du da relativ wenig jetzt präsent gewesen im Vergleich davor. Wie empfindest du das? Hast du aufgehört? Ist das Quatsch? Gibt es überhaupt ein Aufhören? Was ist das?
Ich denke, das ist Quatsch. Das gibt kein Aufhören. Das geht immer weiter. Wenn das einmal in dir drin ist, in mir in dem Fall, dann mache ich das weiter. Da, wo Unrecht läuft, versuche ich Protest anzustiften.
Entschuldigung, da muss man ja zu sagen, 2019 zur Einordnung. 2019 musstest du in den Ruhestand als Pfarrer. Ja, also du bist nicht mehr Stadtjugendpfarrer hier in Jena, sondern bist im Ruhestand. Genau, und dadurch ist ja so, es gab dann ja auch Thesen wie, du bist im Unruhestand, wie auch immer, ne? Aber du sagst, aufgehört hast du nicht.
Nein, das hört nicht auf, wenn du einmal so einen Weg gefunden hast, den du gehen kannst, in dem Fall ich, dann gehe ich da nicht hier, wo ich gut gehen kann, und wenn meinen Weg sehe, dann lasse ich doch das nicht, schmeiße ich das doch nicht zum Fenster raus. Also ich bleibe dabei.
Und würdest du sagen, weil dann kommen wir so ein bisschen zum Anfang zurück, immer wenn man so Artikel über dich liest, ne, oder wenn ich jetzt so Reportagen gesehen habe, wird ganz oft über so ein bisschen, als wenn das so das Erweckungserlebnis war oder so mit 15, ne, dann wurdest du als als Staatsfeind sozusagen markiert, in Stasi-Akten aufgetaucht, weil du ein Graffiti gesprüht hast zum Prager Frühling. Ne, Prager Frühling.
Nein, Kreide war das.
Noch geiler zu wissen. Ne, also Prager Frühling, kannst du gerne nochmal was, sag mal, was war der Prager Frühling? So ganz, nein, pass auf.
Ja, ich sag, nee, was der Prager, komm, lass mal.
Und was hat dich am Prager Frühling gestört und warum hast du da Kreide?
Das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe den unterstützt. Der war hier da, als ich das an der Wand mit Kreide geschrieben habe. Und zwar genau 21.aug. und dann Dubček. Und Dubček richtig geschrieben. Also mit diesem, ich weiß nicht, wie das so ein Kritzer da oben drüben.
Dubček war einer der Hauptpersonen, Alexander Dubček, glaube ich, ne? War einer der Hauptpersonen, die das damals diesen Aufstand, diesen Prager Frühling angeführt haben.
Und sowas hat mich schon immer gestört, wenn Stärkere gegen Schwächere vorgehen. In dem Fall war es hier die nationale Volks-, nee, die Deutsche, die Ostdeutschen sind ja Armees nicht eingezogen, aber die Russen sind mit sämtlichen der Warschauer Vertragsstaates, oder wie das heißt, sind da in Tschechland einmarschiert und haben aber das
wogegen haben Dubček und seine Leute protestiert? Oder was wollten die?
Nein, die haben gar nicht protestiert. Der war ja Ministerpräsident oder irgend sowas.
Aber was war sein Anliegen?
Na, ein menschlich gestalteten Sozialismus umzusetzen. Und jetzt nicht nur in Worten, sondern auch praktisch. Und da haben die Russen sehr schnell, haben die ganze...
Also gegen die Kommunisten aufbegehrt und einen liberaleren, sozusagen liberaleren Staat zu schaffen.
Ja. Und das habe ich als 13-Jähriger, da hatte ich Geburtstag, habe ich das mitgehört in Leimbach, also als Junge, und ist mir in Erinnerung geblieben. Und ein Jahr später war dann halt der 21. August.
Und wie haben Sie dich gekriegt?
Ja, Leute, dann wieder eine wichtige Erfahrung. Wenn ihr Widerstand macht und so ein bisschen härteren, macht das als 15-Jähriger. Ja. Da wird ja noch nicht der Kopf abgeschnitten. Also die Karriere ist vorprogrammiert, also keine mehr. Ja, und das sind eigentlich wichtige Sachen.
Und
wie sie mich gekriegt haben, hey, wir sind ein Kacknest von 500 Einwohnern.
Darauf wollte ich hinaus.
Da gab es nicht so viele. Du, ich muss mal dazu sagen, da bin ich nicht das erste Mal erwischt worden.
Okay.
Noch vorher habe ich ja in der 4. Klasse, wie alt ist man da, ich weiß jetzt nicht, da hing ein Ulbricht-Bild, hing ja in jeder Klasse, glaube ich.
Was?
Ein Ulbricht von Walter Ulbricht.
Hier. Einer der Chefs von der DDR.
Ja. Ich war ja vorher in der Grundschule in Leimbach, da war das alles, ging das noch einigermaßen human zu. Und dann kamen wir auf so eine andere Schule und da ging diese ganze Politzeugs los. Das war nicht gut für mich. Und da muss ich also was machen. Also bin ich da in der Pause auf den Stuhl, habe ich mir auf den Stuhl gestellt und habe dem Walter so ein kleines Bärtchen nachgemalt. Oh.
Was für ein Bärtchen? Hitlerbärtchen?
Nein, eher so. Nee, so
also unter, einfach so einen ganz normalen.
Eigentlich ganz normal, ja. Unter der Nase halt. Wo willst du das sonst Bärtchen haben? Und die, da sollte ich das erste Mal von der Schule fliegen.
Ah, okay.
Und dann meine Eltern, Bauern und so weiter, die haben sich geschämt und ach und was weiß ich. Und dann Hausdurchsuchung vorher, die also 69 oder ach, wann das war, 68.
Wie viele Hausdurchsuchungen hast du in deinem Leben gehabt?
Das weiß ich nicht mehr. Also die.
Na, eher 2 oder eher 20?
20, 30.
Wie viel in der DDR?
Da waren es nicht so viel.
Wie viel jetzt?
In der Neuzeit?
Ja.
Och, regelmäßig, kann man fast sagen.
Warum?
Das sind hier Polizisten, die müssen ein Erfolgserlebnis. In Dresden werden da immer wieder Wagen angebrannt und so weiter. Da gibt's ja einen Anführer und so weiter. Und den haben sie irgendwie versucht zu finden.
Du meinst bei den Protesten? Haben verschiedenste Gegenstände gebrannt, Autos etc. alles. Ja. Und die haben eigentlich dich nachher als der Chef, der Anführer, irgendwann, ich glaube, irgendwo in den Akten ist ja damals aufgetaucht, es gab ja sogar ein Shirt über dich, Sportgruppe Lothar König, ne? Als wenn du irgendwie so 20, 25-jährige sportliche Leute immer anleitest, die dann irgendwie Scheiße bauen.
Und ich bin mit den Jugendlichen, wir sind einmal im Jahr im Sommer immer nach Polen gefahren, am wunderschönen See. Und da hat jemand den Spiegel mitgebracht. Und was der Spiegel da geschrieben hat, das war so ein dummer Scheiß, wo ich gedacht
habe. Über dich?
Ja, ich hätte da so schwer, da kann kaum laufen, kaum atmen. Und die Pointe sollte sein, so einer kann da gar keine Sportgruppe. Ey, ich bin ja Fußballer. Damals konnte ich noch richtig Fußball spielen.
Ach so, du meinst, sie haben eigentlich aus ihrer Sicht haben sie so ein bisschen für dich geschrieben, der Spiegel? Ja. Sozusagen, oder der Opa, der kann ja nicht mehr in eine Sportgruppe machen und du sagst eigentlich fick dich, ich kann sogar noch Fußball spielen.
Also
fickt euch.
Ja, das Wort verwende ich nicht.
Du verwendest doch alle Wörter. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt sagst du fick dich nicht oder was?
Nee, sag ich nicht. Ehrlich. Wahnsinn.
Ja, nein, schön das zu lernen. Auch gut.
Die zum Beispiel auch hier, als diese Anklage kam, dass ich da schwere Landfriedensbruch und so weiter. Habe ich gedacht, hast du das gesagt oder nicht, wenn man so im Lauti unterwegs ist? Warst du mal mit im Lauti?
Ja.
Da geht es ganz schön hin und her und so weiter.
Ja.
Und Autofahren sollte man können und ein gutes Auge haben, wo man durchkommt. Jedenfalls da, ich bin ja keiner. Es gibt auch Leute, wenn du denen sagst, das hast du scheiße gemacht, geht der oder die andere sofort in Angriff über. Bei mir ist genau umgekehrt, dass ich erstmal in mich gehe. Hast du da wirklich das gemacht und so weiter? Und ich habe lange nachgedacht, wenn man so mit Lauti unterwegs sind und hinter dir und dem Auto 1000, 2000 Leute, wohin mit denen? Keine Struktur haben, nicht in irgendwie beim DGB oder was weiß ich irgendwo, die eigentlich nur Randale wollen, weil sie so viel Prass angehäuft haben, weil sie so viele Sachen schon einstecken mussten und dann einfach nur einen Putz hauen. Und da waren so über 1000 Leute hinter dem Lauti her und wir wollten eigentlich nichts weiter als zur vorgehenden Demonstration, wo der DGB, also Gewerkschafter, die ein Stück wissen, wie man damit umgeht, dass wir da die unter abgeben können.
Ich will das einmal kurz, ne? Pass auf,
das. Ich bin gleich fertig. Ja. Und da behaupten Polizisten, ich hätte vom Lauti aus oder zumindest mit Lautsprecher oder Lauti gerufen, deck die Bullen mit Steinen ein. Und ich habe da richtig, das passiert ich haue manchmal auch ganz schön auf die Kacke, wo ich mich dann entschuldige oder entschuldigen sollte. Und ich dachte, hier, hast du oder hast du nicht, bist mir eingefallen, nein, dieses Wort Bulle für Polizisten verwende ich nicht, so wie ich fick dich, ich eigentlich nicht sage.
Mhm.
Ich sage,
okay.
Also ich sage Jude zu Juden, sage ich Jude, da erschrecken die mal alle.
Ich erschrecke nicht, aber nein, ich glaube, diese Geschichte mit Dresden einmal auch nochmal kurz einzuordnen für die Leute. Damals war das der größte europäische Nazi-Aufmarsch, ja, da sind von überall aus Europa Nazis gekommen, immer am 13. Februar Und eine Zeit lang sind die eigentlich völlig unbehelligt, mit ganz wenig Gegenprotest durch Dresden da gelaufen, mit zigtausenden Leuten. Und irgendwann nachher 2011, ne, 2012, 2013.
Neun.
Du weißt das viel besser als ich. Gab es dann auf einmal nachher größere, massivere Gegenproteste. Ich will aber gar nicht, dazu kann man ganz viel lesen von dir. Und da war ja auch immer ganz viel in den Medien, findet man, wenn man das einfach googelt, ja. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so in erster Linie, sondern, weißt du, du erzählst über, wir haben jetzt so innerhalb von einer halben Stunde so einen dollen Abriss irgendwie ganz kurz bekommen und es würden noch tausend Geschichten fehlen. Aber ne, von den ganzen, ja, alles, was wir jetzt angeschnitten haben. Und ey, wie gesagt, wenn ich jetzt die Aufzählung hier bei mir auf dem Blatt sehe, dann stehen da noch Morddrohungen von der Band Erschießungskommando, die darüber gesungen haben, erst vor ein paar Jahren, wie sie dich auch umbringen würden, wie sie Katharina umbringen würden. Also Katharina ist Lothars Tochter, die im Landtag sitzt und im NSU-Untersuchungsausschuss ist und die darüber singen auf ja, räudigste Art und Weise, wie sie dich umbringen. Und du hast eine Narbe von einem Schlagring, als die Faschos für euch hier die junge Gemeinde angegriffen haben, den ganzen Kram, den ganzen Wahnsinn. Und meine Frage ist eigentlich, würdest du sagen, all dieses Aufbegehren oder all dieses, das, was du so gemacht hast, angeeckt hast, egal, im Kommunismus oder in DDR, mit der Stasi, jetzt ganz oft einfach, ja, für die einen bist du der Held, für die anderen der Feind und immer dieses diese Projektionsfläche und so ein Kram, der ganze Quatsch, dem man eigentlich überhaupt nicht gerecht wird, so, weil es gibt natürlich nicht schwarz-weiß, aber war es das wert? Wenn du jetzt mit 70, du bist jetzt 70 Jahre, wir sitzen hier in deinem Bude, war es das wert? Und
wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich mich ja nicht richtig als Mensch fühlen. Einfach dieser Protest, Leute, protestieren, das lohnt sich ein bisschen, allerdings, wie gesagt, mit Unterstützung, mit Sympathisanten unterstützt und
siehst du dich als, weißt du, weil, wenn ich jetzt, umso mehr ich über mich nachdenke oder so, ne, ganz oft denke ich eigentlich sozusagen so eine Begriffe wie links oder so, das ist, ja, man hat dazu irgendwie sozusagen so ein Kompass, was damit gemeint ist, aber eigentlich empfinde ich mich als humanistisch, ja, mit all den Fehlern, mit all den Sachen und würdest du dich betrachten als, genau, weil unter dieses links, da ist auch so viel Quatsch und so viel Müll auch ganz oft untervereint und eigentlich empfinde ich das bei dir so auch, okay, wenn was falsch läuft, wenn wirklich was ernsthaft falsch läuft, dann machst du dich gerade, egal ob jetzt ja, das in der DDR war oder das jetzt ist, so und genauso siehst du aber auch, versuchst du irgendwie auch die tollen Sachen zu sehen, ne? Ist das so? Interpretiere ich das richtig? Ist das falsch?
Ja, das müsst ihr ja, Leute, wenn das jetzt hier hören solltet, ich will es jetzt mal versuchen, kurz zu machen, gelingt mir zwar nicht, aber ich versuche es wenigstens, dass hier, wenn ihr nicht Widerstand leistet, dann da fehlt doch etwas. Da schlägt das Herz nicht am richtigen Ort. Da habe ich meinen Weg noch nicht gefunden oder habt ihr euren Weg noch nicht richtig gefunden. Bleibt dran, haltet durch. Bei mir, vielleicht mal ganz kurz nochmal so Bibelzeugs zu sagen.
Aber wogegen meinst du Widerstand? Weil ich meine, manchmal finde ich auch Widerstand einfach richtig
gegen
affig.
Ungerechtigkeit.
Genau.
Okay. Wenn Unrecht geschieht, wenn Leuten fertig gemacht werden, okay, die einfach zu schwach sind, Widerstand zu leisten. Das ist mir so tief das ist zu meiner Natur geworden, kann ich behaupten. Ich habe irgendwann, da war ich in so einer Ausbildung, so Schule, Kirche, Leute, da habe ich manchmal gedacht, welchen Verein bist denn hier gelandet mit Jungfrauen, Geburt und so ein Scheiß. Bis ich dann gesagt habe, ich habe hier keinen Bock mehr, ich will nicht mehr so mich durchschlängeln. Machen ja viel und manche sehr geschickt und so weiter. Und ich wollte nicht mehr. Ich wollte hier das mal probieren, ob das stimmt, was da in der Bibel drin steht. Und ich kann euch sagen, aber das habe ich ja schon im Film da, glaube ich, auch gesagt, bei mir hat es gestimmt, bei mir hat es angehalten. Ich kann mich drauf verlassen. Ich sage jetzt nicht diesen Jesus oder so, dank Jesus oder so ein Scheiß, sage ich da, das ist nicht Scheiß, versuch's mal zu verstehen. Aber bei mir hat's gehalten.
Also runtergebrochen, du meinst, der Glaube hat dir Kraft gegeben?
Ach, das ist immer schon wieder so religiös und so weiter.
Sag einen anderen Satz.
Ich habe das probiert und ich habe gelernt, das hat lange gedauert. Ich muss mir zum Teil jedes einzelne Wort, Jungfrauengeburt, da muss man auf der Klatsche und so weiter, und das erarbeiten. Und das hat hier, also im wahrsten Sinn des Wortes, also die Bibel, Wort Gottes, also Wort Gottes haben wir und so weiter. Und heute kann ich das locker gebrauchen, weil ich eine Interpretation dafür gefunden habe. Eine für mich glaubhafte.
Und Loda, was, wenn du sagst, ne, auch mit dem Unrecht dagegen angehen und so, ne? Ich glaube, das ist ja etwas, womit ganz viele Leute so kämpfen, ne? Auch so mit sich, weil natürlich ganz jeder, oder nicht jeder, ganz viele scheißen vielleicht auch drauf, aber viele Leute würden natürlich sagen, sie wollen gegen Unrecht angehen, ne? Aber natürlich, man selber scheitert ja, ne? Wie bist du denn gescheitert? Manchmal an deinen eigenen Sachen, oder wie bist du denn damit umgegangen, wenn du mal Unrecht gemacht hast?
Naja, da habe ich mindestens erst einmal entschuldigt, wenn ich das festgestellt habe. Und ein zweites Jahr, ich bin oft genug auf die Fresse gefallen. Ich habe ja oft genug in der JG von JG-Leuten einen in die Fresse bekommen. Das waren alle Schläge, die schütterst du so mit links weg. Ja, ja. Und oft sind 10 Jahre später Leute auf mich zugekommen und haben sich bedankt, dass ich ja diese mit Eva, ich war ja nicht allein, also aber Eva war ganz wichtig. Eva, die de facto hat Eva die Mutterrolle, dafür werde ich Prügel bekommen, übernommen. Ich war faktisch der Vater, so die Vaterrolle.
Innerhalb der JG?
Innerhalb der JG.
Hat also, wie ich immer die JG wahrgenommen habe? Ne, damals, als ich hier reingekommen bin, das war für mich überhaupt kein linker Ort oder so, sondern es war so ein übelst freier Ort in dem Sinne, ja, auch so dieses krass humanistische oder beziehungsweise, okay, ja, hier kann erstmal jeder kommen, ob Schickimicki bis hin zum letzten Punk, so, und eigentlich werden alle gleich angeguckt, alle gleich scheiße sozusagen.
Und
ne?
Wenn jemand Scheiße baut, fliegt er raus.
Genau, im besten Sinne. Und morgen kann er wieder kommen.
Und morgen kann er wieder, ja.
Ne? Wirklich, und morgen kann er wieder kommen.
Wir haben nie eine Hausordnung gehabt.
So, ne, das
alles immer von du zu du. Und
das war das, was mich immer damals krass beeindruckt hat, was mich ja sehr, damals, als man vielleicht auch noch so mit Anfang 20 oder so, das auch alles immer noch mehr schwarz-weiß gesehen hat und gedacht hat, ja, nee, und dann muss man sofort Verbot und hier und geht gar nicht und so alles. Und es war so beeindruckend, so toll hierher zu kommen. Wenn du Scheiße baust, kriegst du einen am Latzblut gesagt oder kriegst du auf Fresse und komm morgen wieder. Ja? Und ich will nur ganz kurz, und wenn du das jetzt sagst, mit all diesen Sachen, mit diesen Emotionen, die du reinbringst, ne, oder was du alles auch erzählt hast hier, ne, wann hast du mal richtig Angst gehabt? Wann hast du mal richtig Angst gehabt?
Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe Angst gehabt, was, als wir uns in hier auf der Ostsee mal getroffen haben,
ja,
mit Boot und so weiter.
Ja.
Da war ich ja dran und habe überlegt, habe das auch angesprochen in Rostock, ob wir uns bewaffnen sollten.
Ja.
Und das habe ich versucht länger zu denken und habe dann gesagt, nein, nicht. Ich habe hier keinen Bock zu werden wie die Nazis selber. Ich will unterschieden. Und
also auch kurz zur Einordnung. Wir haben uns nicht getroffen, um über Waffen zu reden oder so, sondern wir sind einfach, ich habe einen Bootsführerschein gemacht in der Corona-Zeit und Binnen und See und hatte so ein kleines Kajütboot und bin mit mehreren Freunden, unter anderem Lothar, der mich besucht hatte, ja, auf der Warnow gewesen und auf die Ostsee gefahren. Und dann haben wir darüber gequatscht, so, ne, weil es gerade rauskam mit den Nordkreuz-Sachen. Das heißt, Polizisten, Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich bewaffnet, haben den Tag X geplant, haben 40.000 Schuss Munition schon beiseite gepackt und haben Todeslisten geführt. Und wo man einfach gesagt hat, okay, was ist denn, wenn solche Menschen vor deiner Tür stehen? Und was ist denn, wenn wir wissen doch, also...
Und irgend so ein durchgeknallter schießt dich hier ab.
Genau.
Und da habe ich gesagt, das ist der Preis dafür. Dass ich frei bleibe.
Aber
frei
nicht,
bleibe.
Dass du dich nicht bewaffnest und das sozusagen, ja.
Dann ist das der Preis dafür.
Dann ist das so.
Dass ich, dann ist das so.
Nicht so werden wie die.
Ja.
nicht so will. Ja, das ist ja ein großer Kampf, ne? Ich glaube, ich habe das ganz doll bei mir auch ganz oft, weil wir haben bei unserer neuen Platte, weißt du, haben wir ein Lied, da gibt es die Zeilen Faschos bedrohen, Eskalation, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Und damit meine ich gar nicht in allererster Linie auch so dieses mit auf die Fresse kriegen oder sowas so, ne? Sondern ich meine zwei Sachen. Ich meine das Tod, sozusagen, dass du umgebracht wirst. Ja, genau, da gab es halt auch sehr viele Sachen ja schon auch bei uns, über die man vielleicht noch gar nicht so öffentlich geredet hat, aber auch, ich meine auch kopfmäßig, weil dieses nicht so werden wie die, das ist eigentlich für mich immer so der größte Punkt, ja, dieses pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Und das merke ich, ist in der heutigen Zeit für mich so total krass, weil ich auch von so vielen Sachen abgegessen bin oder auch so ernüchtert bin, beziehungsweise ganz oft denke.
Angefressen.
Angefressen, ja, oder ja, und man auch einfach denkt, ich denke ganz oft dieses Ding, was wäre der jetzt der 18-, 19-jährige Monchi, ja, das, dieses, das, was heute sozusagen links ist, also ich meine damit, und das gar dieses Woke, dieses alles perfekt, ne, und bla, so ganz doof runtergebrochen, ne? Und es hat auch alles punktuell bis zu einem gewissen Grad seine Berechtigkeit, aber irgendwann, der 18-, 19-jährige Monchi hätte gesagt, fickt euch alle, ja. Und das ist natürlich bis heute auch in mir. Und das ist sozusagen auch so ein Konflikt, den ich total habe, weil wenn ich in Vorpommern schaue, gerade und mit Jugendlichen ins Gespräch komme, ne, oder das auch so wahrnehme, da sind jetzt nicht alle Leute Fridays for Future oder so, ja. Und das hat man ja gerade, man hat es ja gesehen bei den Wahlen, dass halt sehr, sehr viele junge Leute auch die AfD gewählt haben. Ich will nur darauf, dieser Kampf, nicht so werden wie die, der ist auf unterschiedlichen Ebenen ganz und schwer und nicht einfach.
Und eigentlich jeden Tag neu dranbleiben. Ja. Sonst wirst du im Gehirn gefangen und triftest ab und kriegst selber gar nicht mit.
Ne, und wenn nur noch die Perfekten oder Guten oder nur noch die 100% der gegen Faschos sind, ja, ich glaube, dann ist hier alles verloren. Ne, weil sozusagen, dann kannst du total einpacken, weil das nachher nur noch.
Ich will mal etwas zum Thema Links sagen.
Ja, sag was. Aber wir müssen auf die Frage noch kommen, das dürfen wir nicht vergessen mit den. Wann hattest du Angst? Na, aber mach erstmal das.
Ja, Angst hatte ich da, hatte ich Angst.
Als wir darüber gesprochen haben.
Nicht um mich, aber um Katharina und so weiter. Die ist ja bedroht worden. Ich bin bedroht.
Davor hattest du noch nie Angst. Also du hattest auch in der DDR oder so nicht Angst, sondern wirklich, wir reden jetzt, sag ich mal, von 2020, 21. Warum da? Weil ich meine, ihr habt ja auch in den 90ern hier einfach, wie gesagt, Schlagring ins Gesicht, Mord
auf Ufer, alles. Weil da immer eine Gruppe um mich drumherum war. Ich war nie allein.
Ja.
Das ist ganz wichtig, deshalb diese Verbündeten suchen und nicht überziehen die anderen, die ich als Verbündete gerne möchte.
Du bist zu der Zeit, du bist ja rumgereist zu Freunden. Das ist jetzt nur Interpretation der Sache. Du hast durch die JG eigentlich immer ganz viele Leute gehabt, die dich irgendwie auch unterstützt haben. Dann gehst du in den Ruhestand, also bestimmt auch irgendwie sehr, sehr krass. Du hast, würde ich sagen, dein Leben hier reingesteckt, so. Und bist dann im Ruhestand und weißt gar nicht mehr, hast du noch Leute um dich? Das? Und daraus vielleicht die größte Angst? Weil vielleicht wäre die Angst, wenn jetzt irgendwie diese Nordkreuzpisser oder sich bewaffnen oder diese scheiß Drecksband ein Lied gegen dich macht. Aber du hättest noch gewusst, da sind noch ganz viele Leute, ne? Dann wäre die Angst vielleicht weniger gewesen. Also eigentlich die größte Angst. Wer ist denn noch bei mir, wenn es hart auf hart kommt, dass du allein bist?
Allein da stehe.
Ja, das ist eine dolle Angst. Ne?
Also das ist beängstigend für mich, ja. Ich habe immer, eigentlich bin ich hier, also so eine Geschichte, ich habe immer gesagt, es gibt nur zwei Berufe. Das ist der Musiker und es ist der Geschichtenerzähler. Ich weiß, habe ich mal irgend so eine Band, der so ein bisschen Deutsch konnte, der hier getrommelt hat, und dem habe ich das gesagt. Du bist hier, ach, und das andere ist die Musik. Das ist, also wenn die ganzen Bands, die hier waren, und zum Teil waren ja so recht, wie sagt man so, recht berühmte oder irgend so Bands da, oder ach, scheiß berühmte oder unberühmte, da ohne diese Musik hätte ich das nicht durchgehalten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und einmal im Jahr kam der Philipp Menard, vielleicht kennt ihn jemand, Musiker aus Nantes. Und der hat mir immer ein Lied, eine neue Version von Sympathie for the Devil.
Von den Rolling Stones, Sympathie for the Devil. Neu vorgespielt. jedes Mal.
Eine neue Version. Mhm. Und das hat auch zum letzten Rennen, das war zufällig, dass er hier war, das war nicht eingeladen oder so, als hier zum Verabschiedungsgottesdienst. Ach, eigentlich am liebsten hätte ich geheult. Innerlich habe ich sicher vor Freude geheult. Und er spielt Sympathie vor der Welt.
Du hast innerlich vor Freude fast geheult? Oder hast geheult, weil er das gespielt hat?
Nein, weil der Philipp das so, der hat das mit Herz und Seele und weißt du nicht so runter oder so weiter. Das war, ging so tief und also auch bei mir ganz tief und beim Philipp auch. Leute, wenn er das habt, da kann euch nichts geschehen. Der Herr schenkt es den Seinen im Schlaf. Schau mal, diese.
Und wenn du jetzt, ganz kurz, wenn du jetzt sagst, damals hattest du so eine Angst, vielleicht die größte Angst, alleine sein, so und dadurch vielleicht angreifbarer. Wie empfindest du es heute, 2024?
Naja, hier ist alles zerrupft, alles läuft auseinander. Wie nennt man das, wenn nicht implodiert, also ich empfinde es im Moment.
Kein Zusammenhalt.
Wenig Zusammenhalt, ja. Obwohl, ich war jetzt in Köln zu dem Belikte, 20 Jahre Bombenanschlag und der Hassan.
Was ist Belikte?
So nennt sie irgendwie, heißt wohl.
Ich glaube Zusammenhalt oder so. Zusammenhalt, Zusammenkunft, ja, also, ne, auf Türkisch.
Ja, ne. Und die, da sind wir da gewesen, war uns wichtig. Wir kennen ja Kolbstraße, die Leute schon sehr lange.
Also in der Kolbstraße gab es vor 20 Jahren einen Nagelbombenanschlag vom NSU, der ja aus Jena kam. Und da wart ihr bei dem Fest und habt die besucht.
Ja, na, einfach ein bisschen, wie nennt man das, Anteil nehmen. Du, und da sagt der Hassan, den es am schwersten getroffen hat, der 4 Jahre lang nicht geredet hat. Und die ganzen.
Weil er Opfer des Nagelbombenanschlags wurde.
Der eigentlich schwerste Opfer. Der ist schon allein 4 Jahre nicht reden können. Der hat nicht geredet. Und die Politiker, die da alle anstanden, um ihren Applaus einzuholen. Oi, du, da war ich so stinkesauer. Ich wollte auf die Bühne gehen, habe auch mehrfach, hört auf.
Gerufen.
Ja, und also, das werden sie natürlich im Fernsehen oder irgendwo nicht bringen. Das ist ja schon wieder nicht, ist ja unpassend sozusagen. Und dann das Enttäuschende war für mich, die Politiker, die haben das alles gehört. Der Hassan hat direkt gesagt, wir brauchen keine, oder habe ich das hier heute schon gesagt, wir brauchen keine Anerkennung, wir brauchen keine noch weitere Fotos und so weiter, wir brauchen keine Entschuldigung. Haben wir alles zur Genüge bekommen. Was wir zu wenig bekommen haben, einfach ein Stück materielle Anerkennung. Weil die, stellt euch vor, bis zum Friseursalon, da Nagelbombenanschlag, da war alles zerfetzt und sonst wie, das haben die alles wieder aufgebaut. Aber der Schmerz saß sehr tief. Und der Otto Schily, noch am gleichen Abend, das ist der Innenminister und das heißt der Chef von der ganzen Polizei, behauptet er, das war kein Terrorangriff, kein Terror-Dingsbums. Damit werden die Ermittlungen.
Hat er gesagt, kein Terror oder kein Nazi-Terror?
Kein Terror.
Allgemein, okay.
Das war kein Terrorangriff oder so weiter. Und lenkt das, die ganzen polizeilichen Ermittlungen in Richtung, dass die Leute selber schuld waren, Mafia und ach, und was für, ihr kennt ja die Leute hier, Semia und wie sie alle heißen, das sind die Töchter von Šimšek.
Wer ist Šimšek? Enver Šimšek, meinst du?
Ja, ne. Das ist so ein Blumenhändler.
Der ermordet wurde.
Den sie einfach abgeknallt haben.
Und du kommst jetzt auf das Belikte, weil du da das Gefühl hattest, da gab es Zusammenhalt?
Nein, das haben die immer behauptet und hier. Alle Politiker zusammenhalten und wir und was weiß ich. Und keiner spricht Klartext.
Nur eine hohle Phrase.
Für mich war hohle Phrasen. Wo ich nur noch sagen konnte, Protest, aufhören. Haben aber nicht aufgehört, haben ihren ganzen Schrutz runtergelassen, abgelesen, die meisten Politiker und so weiter. Und keiner geht ihnen, hätte doch der Steinmeier sagen können, also ich habe da zwar keinen Einfluss auf Stadt Köln und so weiter, aber ich kann mal mit der Ah, die habe ich ja gefressen, die Bürgermeisterin Rijeka oder irgend so ähnlich. Und die war fast noch mit die Schlimmste. Die hat als Bürgermeisterin, ich werde mich mal mit meinen Leuten zusammensetzen und versuchen, ein bisschen Geld zusammenzutreiben. Die Stadt Köln ist sicher nicht reich, aber sie haben genügend Geld. Das war so enttäuschend.
Lothar.
Und frag mich, was, sag mal, ihr Politiker, ihr habt doch das alles gehört, was der Hassan aufgeschrieben hat und jemand anderes vorgelesen, das, und keiner greift das auf.
Ich sag jetzt mal so aus dem, bei Thüringen waren, glaube ich, 30% AfD, 20% CDU, 7, 8 SPD, so in dem Rahmen alles.
Ey, linke Szene. Was hier abläuft, ihr seid nicht, aus meinem Blickwinkel, nicht politisch genug, sondern ihr schafft euch eine eigene Blase, in der ihr euch gegenseitig bestätigt und was und dies und das und so weiter. Aber das Ganze nenne ich hier eine Scheinsache. Warte mal, ich will nicht Scheinsache, ich wollte was anderes sagen. Das ist eine Scheinsache. Das ist ein Luxus. Ihr schafft euch selber ein Luxusproblem und seid zu wenig politisch. Einfach mal ein bisschen, und damit meine ich ein bisschen mit Substanz denken, mit einer Grundlage, auf der ich stehen kann. Wenn ihr nach Jamen kommt, da kannst du mit den Leuten reden. Wenn ihr nach Jena kommst, ist die Gefahr, dass sie nicht mehr mit dir reden, weil du erstmal ein paar mehrseitiges Papier bekommst, was man alles sagen darf und was nicht. Ernsthaft, ja. Und ich habe zur Beerdigung von Jens Köhler, das war für eine ganz wichtige Figur, der hier vor kurzem gestorben ist.
Und ein Punker.
Ein Punker. Na, die Zuverlässigen sind die Punks. Ja, wirklich, auch wenn sie noch so abgefragt ausscheinen. Aber ich kann mich auf die kann ich mich verlassen. Und auf viele andere kann ich mich nicht mehr verlassen. Da habe ich einfach Angst, dass die abdriften. Dass man... Einfach so ein bisschen, weißt du, wenn ich sage, ja, Monchi ist dein Freund, und damit meine ich das auch so. Und ich sage das nur deshalb, was wir darüber gesprochen haben, weil Monchi unsicher war, ob ich hier nach Jamen komme oder nicht. Ich sage, wenn ich dazu gesagt habe, mache ich das. Das hat eigentlich mit einer Mannschaft zu tun, bei der ich selber gespielt habe, Traktor Leimbach, das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber wenn ich das einmal zusage, mache ich das auch. Und da war in dieser Mannschaft in Leimbach, waren etliche Leute, also Säufer waren wir alle in Leimbach. Aber ein Wort, das gilt. Ja ist ja und nein ist nein, um das mal aufzunehmen. Und kommt mal raus aus dieser Blase, weil, ja, wie gesagt, ich sehe das als Luxusproblem und kümmern uns um die wirklichen Probleme, mal ein bisschen tiefer gehen. Also dieses System.
Was meinst du, was sind wirkliche Probleme?
Naja, hier, dieser Kapitalismus, der sich immer weiter durchfrisst und uns richtig in Gefangen nimmt. Geld, ohne Geld kannst du gar nicht mehr. Wenn du rausgehst, die Johannesstraße war mal aus meinem Blickwinkel eine politische Straße. Heute ist es eine Verkaufsstraße, eine Fressstraße.
Das ist die Straße, wo die JG sich befindet, ne? Die junge Gemeinde.
Und es hat hier Zeiten gegeben, da ist hier kein Fahrstuhl durchgegangen. Wirklich. Heute würde ich mich nicht mehr verlassen drauf. Die werden so halbherzig irgendwie, ja, wir helfen und so weiter. Aber sie hauen dann doch bei erst besser Gelegenheit, hauen sie, verpissen sich, hauen ab. Ach, und so weiter. Also das ist schade. Und uns fehlt dieses Zentrum hier, JG. Hier sehen haben alle wichtigen Proteste, Demonstrationen und so weiter, die sind in der JG vorgesprochen worden. Und zwar, also wirklich, es war hier ein Zentrum, von dem ging eine Kraft raus, eine Energie aus, die, vielleicht erlebe ich es noch einmal, ob noch einmal ansatzweise so in der Richtung, dass es in die richtige Richtung geht.
Von all den Sachen, die du sagst, das hat ja bestimmt auch sehr viel mit den ja, oder punktuell auch mit den Wahlergebnissen zu tun. Dass vielleicht einfach mal alleine, wenn du sagst, okay, nach Jena kommt man und man kommt vielleicht gar nicht mehr mit den Leuten ins Gespräch und nach Jahren kommst du und da quatschst du halt so, ja. Hat ja vieles vielleicht auch damit zu tun. Was denkst du, wie empfindest du gerade die Situation, wenn du sowas hörst mit diesen Wahlergebnissen? Ja. Und ich will auf eine Sache nämlich drauf hinaus. Du hast mal im Interview gesagt, das habe ich gestern Abend noch gesehen, so vor 12, 13 Jahren hast du darüber geredet, dass es so in den 80ern so eine gesellschaftliche Depression gab. Ja. Und wo die Leute überhaupt nicht mehr das Gefühl hatten, es gibt eine positive Veränderung. Ja. Und wo siehst du da zu heute die Parallelen und die Unterschiede? Oder ist es besser oder ist es schlechter, die Stimmung?
Ich sag mal, ich fange mal anders an. Das alles, was du sagst, ja, das war und ist. Und ich habe mal vor 2, 3 Monaten versucht rumzuhören hier in Jena Umfeld. Es sind ja noch ein paar da, die Menschen sind ja noch da. Nur dieses Gefühl füreinander und miteinander, also wie im Fußball. Du bist auch selber Fußballer, kannst jedenfalls Fußball. Das ist eine Mannschaftssportart und da kämpft und wenn ein Spieler ausgetrickst wird, kommt ein nächster und macht das, biegt das wieder zurecht. Und das ist so wenig, dieses nicht nur mich denken. Weißt du, der Siegfried Lenz hat mal 88, noch heute lesenswert.
Wer ist Siegfried Lenz?
Schriftsteller, Vertriebener aus Ostpolen, ja. Dann Masuren, ja. Irgendwo da hinten her. Der hat mal geschrieben, wir müssen ja nicht am Atomblitz untergehen. Und diesen, ich weiß es jetzt nicht 100%, aber sinngemäß auf alle Fälle. Wir müssen nicht im Atom, es kann auch an unsere Ignoranz kann es sein, dass daran zugrunde geht. Ein Stein für diese Zeit könnte lauten, jeder wollte das Beste. Für sich. Und nicht mehr fürs Ganze. Und dieses Ganze, ja, das ist manchmal anstrengend und das Ganze politisch und dieses ganze Zeugs und so weiter. Aber ganz ohne dem geht das meines Erachtens nicht. Und jetzt mal noch mal einen kleinen Schlinger oder sowas. Ich gehe davon aus, ich habe wie gesagt versucht, hier Jena Leute anzusprechen. Also bei Horders, die hätten sofort mitgemacht und diese einzelnen Leute. Aber eben die zusammenzubekommen.
Horders sind Ultras in Jena.
Ja, ne? Linke. Also, ja. Ich sage linke Ultras.
Ja, alles klar.
Auch wenn sie manchmal rabiat vorgehen, aber völlig okay. Also die auf die.
Ja, ja, alles gut. Ich will das nur einordnen, weil ich glaube, ganz viele Leute kennen das einfach nicht. Horders, das weiß keiner, was mit anzufangen. Groß.
Wisst ihr, und wenn einfach ein Stück manchmal aussitzen, so was man dem Bundeskanzler mal, Kohl, der ausgesessen hat, einfach ein bisschen haltet ein bisschen durch. Denn wenn sein Pendel zu weit nach rechts schlägt, ist das nur eine Frage der Zeit, dann schlägt es wieder aus.
Aber hast du das Gefühl, dass das jetzt schon so weit nach außen und nach rechts geschlagen ist? Noch nicht, also das wird noch weiter nach rechts schlagen, oder?
Ja, bei der Suche hier nach Verbündeten ist mir klar geworden, Leute, wir kommen zu spät. Die AfD ist mit ihrem ganzen TikTok-Zeug, was sie da machen, die sind so weit weg, da kommen wir gar nicht mehr ran. Du kommst an die Leute nicht mehr heran. Und ich rede nicht mit Leuten, die keine Ahnung haben. Also die sich selber da so ein Bild gemacht haben.
Ich glaube, die schaffen es einfach wirklich, das ist etwas, wenn ich mit Leuten spreche, ja, schau den Volk aufs Maul, oder die gehen immer auf die Emotionen und nicht auf jetzt nur Argumente. So, das machen sie dann vielleicht punktuell, aber die ganze Zeit auf Emotionen, und das ist halt etwas, was diese anderen Parteien einfach überhaupt nicht mehr hinkriegen, so die Leute emotional mitzunehmen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas ganz Bitteres. So, und ja, wo man denkt, okay, das habe ich das Gefühl, das wird auf jeden Fall erstmal noch beschissener.
Ne? Das wird das. Mein Fazit damals war, also auf der Suche nach Verbündeten, dass wir kommen zu spät. Und die Gefahr, dass wir diese Scheiße bis zur Neige auszukosten haben, bin ich mir recht sicher.
Ja, das ist wie, das ist nicht weißt du, schön. Das ist aber auch seit mehreren Jahren so, dass wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute dafür Bühne alerte Antifaschista brüllen oder ich fühle es überhaupt gar nicht mehr. Ich denke einfach, das ist alles nur Folklore. Wenn, dann müsste man sich im Alltag irgendwie gerade machen. Vielleicht kannst du bei so einem Konzert mal so Leute, vielleicht wie bei so einer Predigt oder so, Leute mal rausholen oder dass sie halt mal abschalten können, dass man sozusagen mal irgendwie Kraft gibt. Ne? Das ist, glaube ich, das Schönste, was du als Band irgendwie schaffen kannst. Aber wir werden noch nicht bei einem Konzert irgendwie jetzt hier irgendwas umreißen. Ich frage mich, ich komme jetzt darauf, du hast Anfang der 90er, ne? Habt ihr... Ja, diese JG hier gehabt, du hast davon geredet, dass so Punks und alles immer hier waren, ganz viele verschiedene Leute, so die vielleicht kein Zuhause mehr hatten, ja, und hier so ein bisschen alleine vom Gefühl ein Zuhause hatten. Und anfangs habt ihr auch immer mit Faschos reingelassen und habt versucht, die mitzunehmen, ja, und irgendwann gab es die Grenze, dass ihr gesagt habt, es geht nicht mehr. Und
du kannst von Jugendlichen nicht verlangen, die am Tag noch verfolgt durch die Stadt gejagt worden sind, also pur manchmal der Böse zusammengeschlagen, dass abends sich hier in der JG treffen und zusammen feiern oder was weiß ich. Das habe ich, aber ich habe 3 Jahre habe ich versucht, das aufrechtzuerhalten, und gesagt, ich widerspreche auch immer, wenn sie sagen, sie kämpfen gegen rechts und so weiter. Ich sage, nein, das ist die Lebenszeit viel zu schade dafür. Das machen, dieses Kämpfen machen wir mit dem kleinen Finger, mit unserer Freundlichkeit und, aber eben auch einer Klarheit. Also, hier rein, noch einen Schritt weiter, dann knallt's. So in dieser Art. Mhm. Aber eindeutig, mit so einer Eindeutigkeit. Das Ende ist noch weit, glaube ich. Aber für mich ist eigentlich stärker als hier zu meiner Verabschiedung, diese Predigt. Geht aber hin und predigt und spricht. Das Himmelreich, hört mal zu, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nehmt keiner. Nur ein paar Schuhe, nehmt nichts mit, kein Kupfer im Gürtel, also kein Geld mit dabei, kein Stock in der Hand, keine 2 Hemden. Geht einfach hin, so wie ihr seid. Und das wird überzeugen. Und wenn die Leute, denen ihr dann Segen ausgesprochen habt, den euch nicht hören wollen, dann nehmt den Segen wieder zurück und schüttet, ganz wichtig, schüttet den Staub von den Füßen. Also verplempere dich nicht mit sinnlosen Leuten, die wo du nicht rankommst, die so fest in ihrem...
Choose your battle, sagt man heute, glaube ich. Also sozusagen, wähl deinen Kampf aus. Welcher Kampf ist richtig oder wichtig? Sozusagen, wo ist...
Was ist denn das, Englisch oder was?
Ja, ich glaube, ja. Oh, das hat mir mal einer so gesagt, guck mal, ich wusste nicht mal. Aber ich glaube, also ne, sozusagen, wähle deine Kraft. Wofür es vielleicht wichtig ist.
Das halte ich dagegen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, damit kannst du jeden Engländer nach Hause schicken, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, wo dein Herz schlagen kann, glaube ich, so oder so ähnlich. Du, das hat der Paul Gerhardt geschrieben am Ende des 30-jährigen Krieges.
Wer ist Paul Gerhardt?
Das ist ein Liedermacher, Pfarrer war er auch gewesen. Was war, und wenn du das konnte ich jeden Jugendlichen, jeden Punk, konnte ich das sagen, dieses Wort.
Ja,
wo dein Fuß gehen kann, so heißt das.
Wie gesagt,
einen Weg finden, einen Platz finden, das ist das Wichtige.
Das ist fast so absurd, als wenn ich mir vorstelle, dein Bart wäre ab.
Nee, das geht nicht.
Wann hast du denn letztes Mal den Bart rasiert?
Ich rasiere mich nicht. schneide ich hier so ab mit der Schere.
Mit dem Rauch, ne? Das ist immer mein Lieblingsbild, wenn ich mit Lothar unterwegs bin oder so. Wir waren auch schon ein paar Mal reisen, wir waren auch mal auch auf der Ostsee unterwegs und Lothar saß da und ich hatte einen Freund, mit dem Lothar nicht kannte. Und dann sagte er mir zu mir, du sag mal, sag dir mal Bescheid, sein Bart brennt, ne? Weil Lothar raucht immer die ganze Zeit und ascht eigentlich die ganze Zeit sein Bart ab. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist so sein, das ist wie sein Friseurgang, ne? Da brennt dann immer ein bisschen was weg. Und da habe ich gesagt, du brauchst Lothar nicht anquatschen, das weiß der, ne? Das riecht man, man sieht's und drauf geschissen und ja, warum auch Friseur? Was soll der Quatsch? Da warst du mir sogar, weißt du, ich bin ja auch ewig nicht zum Friseur gegangen, du warst mir sogar mal böse, als ich gesagt hast, bist du jetzt auch einer von denen? Bist du jetzt auch einer von denen?
Hab ich ja, zu dir gesagt.
Hast du zu mir gesagt, weil ich dann auch so hier so bei, weil ich dann auch so beim Barber war und das so ein bisschen, und ich fand das so schick und du hast gesagt, das hast du alles, das sieht alles so gleich aus.
Ich kenne mich nicht mehr, mach da früh so, manchmal gucke ich auch in den Spiegel rein und wühle ein bisschen so die Haare durcheinander. Hier hinten sind immer wieder ein Filz und so weiter. Da muss ich mal wieder jemand fragen, Mariana oder vielleicht auch Katharina.
Lothar, ich habe eigentlich gesagt eine Stunde. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei über eineinhalb Stunden. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass du das nochmal machst, ob bei dir zu Hause oder wir vielleicht an der Ostsee, wie auch immer, oder ja, dann wann wir uns sehen. Ich würde mich total darüber freuen. Ich habe eigentlich, genau, nicht eigentlich, sondern ich will immer am Ende eine Frage stellen, weil du bist ja ein Mensch, der immer hier geblieben ist oder der auch jetzt immer noch lebt, ne, in Thüringen im Osten. Aber was, wenn du jetzt einfach sagen könntest, deine Beine tragen dich, jetzt gehst du ja gerade mit Krücke, ne, und alles, also deine Beine tragen dich, keine Schmerzen, du kannst einfach los, hast 2 Monate Zeit, musst nicht auf die Kohle gucken, wo würdest du noch hinwollen? Wo würdest du gerne hinreisen? Was würdest du gerne sehen?
Ich würde gerne noch einmal, das schaffe ich im Moment noch nicht, weil zu viele Hüft-OPs hintereinander waren, 4 oder 5, und mein Muskelaufbau und so weiter schwach. Ich würde gerne noch einmal meinen Wanderweg, das ist der E4 von Bozen nach Verona, und in Verona gehe ich dann in die Oper.
Wie weit ist das von Bozen nach Verona?
Oh, ich weiß es nicht. Du, das geht ja hoch.
Und also ist das, sind das 20 Kilometer oder nein, 2000?
Nee, 2000. 180 oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja im Gebirge, da ist das auch, zählt das anders, dieses hoch und runter und so weiter. Der höchste auf dem Weg von Bozen nach Verona ist 2400 Meter hoch, also schon jetzt noch ganz, nicht ganz schlimm Hochgebirge. Aber brauchst schon gute Schuhe. Und das für mich eigentlich Wichtige ist dieser Wanderweg, der führt durch das erste, führt genau hier Erster Weltkriegs-Dings.
Gebiet
durch. Also, und dann ist oft ist hier Gerd dabei oder so jemand, der Musik auch ein bisschen macht.
Freunde von dir?
Ja.
Warum ist dir wichtig, durchs Erste Weltkriegsgebiet zu gehen?
Ja, weil das war damals ein Unding. Das, wie man mit den Bergen, die Berge waren ja herrlich, in Anführungsstrichen. Und überall sind dort noch deutsche Siedlungsgebiete. Die haben oft eine andere Sprache, also ein altes Deutsch und so weiter. Ich weiß, einmal war ich auf 2000 Meter oben, Erdemolo-See, da wird anders ausgesprochen, also die Betonung ist anders, im Palai. Und da ist ein kleines Männchen, vielleicht nur so hoch, so eins, also maximal 1,55. Und dem erzähle ich stolz, dass wir hier bis nach Verona in die Arena laufen. Und der macht, ich brauche keine Arena. Ich habe hier den ganzen Tag Musik. Und dann einfach mal zugehört.
Durch die Natur.
Die Grillen und so weiter. Da hat er mich richtig beschämt und ich habe mich gern beschämen lassen.
Lothar, ich wünsche dir, dass du das machst, dass das die Hüfte irgendwie mitmacht und dass du vom Bozen nach Verona gehst.
Und in die Oper bin ich gekommen, weil ich mit Eva mal bis Syrakus runtergefahren war, Sizilien, also wirklich letzte Zipfel. Und dann sind wir zurück wieder gefahren, also alles Zug und so weiter. Und da hängen in, ach so, und waren erst in Ravenna, also Rabenstadt, Dietrich von Bern und so, diese ganzen Geschichten. Und in Verona hängen überall Plakate, Arena di Verona. Und Eva sagt, komm in die Oper. Ich habe 3 Tage lang, hatte ich immer noch Argumente, warum das nicht geht und so. Und dann war 4. Tag, war nichts mehr. Da habe ich im Italienischen, Eva und ich haben im italienischen Block gesessen. Es war, glaube ich, so der letzte Tag dieser Veranstaltungsreihe in der Arena. Und die Italiener hatten da Hühner mit und Dings und haben aus vollem Herzen, haben die da mitgesungen, was das Zeug hier.
Wie lange ist das her?
Oh, 20 Jahre, 30 Jahre, so in der Trier rum. Und da habe ich hier, und gehört haben wir die Oper Aida, die ist meines Erachtens diejenige, die meisten Substanz hat. Das andere sind alles Schlager. Also da hat
ich habe keine Ahnung von
ein mit 27 Jahren, aber hier diesen...
Was mit 27 Jahren?
Hat er das geschrieben.
Ach so.
Das ist einfach unvorstellbar. Diesen Freiheitsdings. Nee, ach. Also dieser Übergang von Stimme zu Musikinstrument, das hat mich da... Also bis heute. Ich habe gestern erst wieder gehört in Leimbach. Ich habe hier CDs und so weiter.
Lothar, ja. Ich wünsche dir, dass du da nochmal sitzt.
Und eines
in der
noch,
Oper. Ja, eines noch. Erzähl.
Eins wünsche ich mir noch, wenn es irgendwie eine Chance gibt, nochmal einmal Fußball spielen. Ich habe mein ganzes Leben lang gern Fußball gespielt. Und das geht im Moment nicht. Also ist die Hüfte.
Was sagt dein Bauchgefühl? Wann kannst du wieder? Kannst du noch mal jemals Fußball spielen? Was sagt dein Bauchgefühl?
Auf der Kippe, ich weiß es nicht. Aber ich mache jetzt, dränge jetzt auch nicht, sondern wenn jetzt, das ist mein Wunsch, noch einmal Fußball spielen.
Wir machen ja immer das Wasted in Jahren und da machen wir das Fußballturnier mit Blau-Weiß 21 Jahren zusammen. Ganz vielen verschiedenen Mannschaften. Ich glaube, du kannst in jeder Mannschaft mitspielen, wenn du Bock hast. Ich würde das jetzt beenden mit einer Einladung nach Jam. Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Ding, weil das wäre eine traumhafte Vorstellung, wie du da nochmal am Tor stehst. Nein, nicht im Tor, ich weiß, dass du nicht im Tor stehst, im Sturm. Das war der Witz. Wie du im Sturm stehst und ein Tor schießt. Das würde ich mir wünschen. Lothar, ich sag Dankeschön. Ich freue mich richtig.
Ich danke auch, du.
Ahoi.
Aber wenn ich Fußball spiele, spiele ich richtig Fußball. Also ja,
nicht ich so weiß, so. Keine Verliererscheiße, wenn dann gewinnen.
Ja, wirklich. Also nicht um das Gewinnens willen, sondern ja, auch wie Kicker, wenn mit den Jugendlichen gekickert habe und so weiter. Da einfach volle Karacho.
Ja, Leute, das war das Gespräch. Für mich ganz sicher eine der intensivsten Folgen bisher. Und wird es ganz bestimmt auch bleiben. Ich freue mich jetzt schon drauf, die mir immer mal wieder anhören zu können. Und abschließend will ich mich einfach nochmal bedanken bei Hauke, der das ganze Ding mit aufgenommen hat, bei Katharina König, Preuß, ja, die auch stundenlang damit dran saß, sich Gedanken gemacht hat, wie wir diese Folge veröffentlichen können. Und vor allen Dingen auch bei Peter Schade, der da in Rostock saß und einfach ganz, ganz viel an dieser Folge geschnitten hat, mit dran rumgedacht hat und die schlussendlich so in Form gebracht hat, wie ihr sie jetzt gehört habt. In diesem Sinne, Ahoi!